Deutschlandfunk. Der Tag.
Diese Schilderungen, die jetzt vielfach aus den Kinder- und Jugendkliniken kommen, die sind schon nicht ganz leicht auszuhalten. Anfang der Woche zum Beispiel.
Es werden Kinder mit Beatmungsunterstützungssystemen in kleinen Kinderkliniken auf den Normalstationen im Moment behandelt, die eigentlich auf eine Intensivstation müssen. Und die Situation ist so prekär, dass man wirklich sagen muss, Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Und das ist eine Aussage, die auch nicht zu widerlegen ist.
Das ist Michael Sasse, der leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er hat seine Äußerung danach leicht relativiert, das muss ich der Vollständigkeit halber sagen. Aber dass es eine akute Notlage gibt, volle oder übervolle Kinderstationen, diese Meldungen gibt es in Hülle und Fülle. Und da und auch nicht nur da vermisst der Theologe und Ethiker Peter Dabrock einen richtigen Aufschrei, eine richtige Welle der Solidarität mit den Jüngeren und Jüngsten. Und damit fangen wir gleich an. Wir gucken auf den Digitalgipfel der Bundesregierung. Da hat der Bundeskanzler am Nachmittag mit Kaja Kallas diskutiert, der estnischen Premierministerin. Estland gilt ja als absolutes Digitalisierungsvorbild. Und da soll jetzt mal keiner sagen, dass Olaf Scholz nicht Bescheid wüsste.
We have to work on this, because all the success of the past is not good enough if we are comparing us with other countries. If it's about fiber, if it's about broadband and things like that.
Also, wir müssen dran arbeiten, egal ob Glasfaser oder Breitband, weil alle Erfolge der Vergangenheit sonst nichts bringen, sagt der Kanzler. Ach so, ja, und das kann ich mir jetzt natürlich nicht verkneifen. Heute hat die Gesellschaft für deutsche Sprache wieder ihr Wort des Jahres gekürt. Und es ist
Zeitenwende.
Haben Stefan Detjen und ich uns gestern ja schon inhaltlich drüber gebeugt, als wir über ein Jahr Ampelkoalition gesprochen haben. Darum lasse ich es jetzt einfach mal so stehen. Das ist der Tag, heute am 9. Dezember 2022. Ich bin Sandra Schulz. Hi.
Wir sehen die Kollegen in der Klinik, mit denen wir sehr eng kommunizieren. Und diese Kollegen sagen uns, sie können ihre chronisch kranken Kinder, die sie normalerweise in der Klinik versorgen, also zum Beispiel die onkologischen Kinder, die notfallmäßig aufgenommen werden, weil sie eine Krise haben, die können sie nicht aufnehmen. Ja? Mhm. Sie müssen sie weiterschicken in Kliniken, die sie nicht kennen, wo sie überhaupt nicht gut behandelt werden können, weil sie eben die Geschichte nicht kennen. Die müssen sie weiter verlegen, und zwar von Berlin aus nach Cottbus, nach Frankfurt oder etc. Ich habe am Freitag noch ein Kind in die Klinik eingewiesen. Da habe ich 6 Berliner Kinderkliniken angerufen und habe in der 6. Kinderklinik dann ein Bett bekommen.
Da habe ich aber mal ganz schnell meine Elektrozahnbürste ausgeschaltet, um besser zuhören zu können. Bei diesem Interview am Montagmorgen bei uns im Deutschlandfunk mit dem Kinder- und Jugendarzt Jakob Maske. Der war richtig on fire. An der Grenze allerdings auch zum Zynismus hat man auf diese Rückfrage ziemlich gut gehört von meiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern.
Herr Maske, da sagt zum Beispiel Gerald Gast, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, das sei Panikmache. Da war von ihm zu lesen in der Frankfurter Allgemeinen in der Samstagsausgabe, es sei nicht so, dass die Kinder unversorgt bleiben, wenn sie dringenden Behandlungsbedarf haben. Und in anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, sei das ganz normal, dass man mal etwas länger fahren müsse ins nächste Krankenhaus.
Also zunächst mal ist Großbritannien ja ein sehr gutes Beispiel, weil da die Medizin so schlecht ist, dass die Kindersterblichkeit enorm hochgeschnellt ist. Wenn wir das in Deutschland haben wollen, wunderbar, dann sollen wir das haben. Dann sollen wir uns aber auch nicht wundern, dass Kinder hier sterben und tatsächlich die Gesundheit der Kinder leidet.
Diese akute Notlage, die hat uns in den letzten Tagen ja immer wieder beschäftigt. Wobei überlastete Kliniken und Praxen, die Sorge, dass nicht alle versorgt werden können, da war doch was. Ach ja, in der Pandemie, da haben ja überlastete Kliniken und Praxen, hatten ja massive Einschnitte im öffentlichen Leben zur Folge. Jetzt fallen die Meldungen komischerweise zusammen mit der Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr in Bayern und Sachsen-Anhalt. Okay, damit war ich jetzt selbst ein bisschen polemisch. Man muss das natürlich trennen, die Masken waren ja eine Anti-Corona-Maßnahme. Aber das Thema, das ist damit natürlich umrissen. Darüber habe ich vorhin mit dem früheren Vorsitzenden des Ethikrats gesprochen, mit Professor Peter Dabrock. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was ihm so durch den Kopf geht, wenn er die Debatte um die Kinderkliniken und Kinderarztpraxen jetzt so verfolgt.
Ja, wenn ich das alles verfolge, dann frage ich mich, haben wir denn wirklich gar nichts gelernt? in den letzten 2, 2,5 Jahren immer wieder, wirklich von Anfang der Corona-Pandemie, ist doch von diversen Stellen und Leuten immer wieder betont worden, wie wichtig es ist, dass wir die Kinder, die Jugendlichen in den Blick nehmen. Wir haben realisiert, wie viel Kinder und Jugendlichen an Solidarität gegenüber der älteren Generation geleistet haben, wie sie zurückgesteckt haben. Wir haben trotzdem nichts gemacht. Wir haben keinen Bildungsgipfel gehabt. Wir haben keinen Kinder- und Jugendgipfel gehabt, aber wir haben Autogipfel und ich weiß nicht was gehabt. Und dann kamen irgendwann immer noch mehr Sonntagsreden hinzu und es gab noch wieder einen Lockdown nach dem anderen. Und dann kommt es schon zur Selbstgeißelung, was man unterlassen hat und nicht getan hat. Und man denkt so, jetzt könnte man doch wieder endlich was tun. Und was ist das Erste, was passiert? Man hebt die Maskenpflicht, die doch ein Zeichen, das letzte Zeichen der Solidarität wäre, im öffentlichen Verkehr auch auf. Also und man denkt dann immer, okay, dann sagt es doch einfach. Uns interessiert einfach nicht.
Ja, aber lassen Sie mich da mal zwischenfragen, weil Sie sagen, das interessiert uns jetzt alles nicht. Diese Meldungen, die haben uns in den Medien ja jetzt massiv beschäftigt.
Wie heißt es an einer Stelle in der Bibel so schön, nicht in Wort und Zunge, sondern in Tat und Wahrheit zeigt sich, ob man sich den anderen nun zuwendet oder nicht oder ob es eben wirklich einfach bei puren Lippenbekenntnissen bleibt. Und ich würde das wirklich auch gerne nochmal einordnen in noch weitere Fragestellungen, die einfach bestätigen, die Generation, die jetzt am Ruder ist, die hat vielleicht eine Sensibilität, berichtet auch darüber, wie es der jüngeren Generation geht, aber de facto lebt sie in einem Maße auf deren Kosten, das ich wirklich für kaum akzeptabel erachte. Denn schauen wir jetzt nur mal den empörten Umgang, ich weiß, es ist ein anderes Thema, aber es fügt sich einfach in dieselbe Logik mit der letzten Generation ein. Ja, also dieses, wie kröpft man sich moralisch gegenüber diesem zivilen Ungehorsam? Ja, der zivile Ungehorsam ist auf, weil man jetzt 1, 2 Stunden später zur Arbeit kommt, sieht gleich hier bei Leuten, die friedlichen Protest machen, eine neue RAF. Also überhaupt keine Bereitschaft, wirklich ins Gespräch zu kommen. Andere Fragen, Renten und so weiter und so fort, Infrastruktur, Bildungsgelder, ja, da werden jetzt schon wieder Gelder gekürzt bei der frühkindlichen Sprachbildung und überall, wo es zum Schwure kommt, tritt man zurück, aber wenn es darum ging, dass man wirklich mal kleine Zeichen, wie eben zum Beispiel, wir behalten die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehr bei, weil gerade die grassierenden Viren solche sind, unter denen besonders Kinder leiden, da ist man schnell weg und sagt, was kümmert mich das?
Da würde ich aber gerne anknüpfen, weil die Maskenpflicht, so sie jetzt noch existiert, natürlich eine ganz andere Ursache hatte, nämlich den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Und wir haben in der Pandemie auch immer wieder gehört von Skeptikerinnen und Skeptikern, die gesagt haben, ja, passt mal auf, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann wird es andere Gründe, dann wird es andere Begründungen geben, warum unsere Freiheiten beschränkt werden. Wäre das jetzt nicht genau das?
Es ist mir schon klar, dass das gesagt worden ist, aber hier würde ich dann ja vielleicht, um da auch ein bisschen sagen, Luft rauszunehmen aus dieser Empörung, auch einen interkulturellen Vergleich nochmal ins Feld führen. Wir wissen aus vielen ostasiatischen Ländern, dass man, und das war weit vor Corona schon der Fall, dass man nicht aus Fragen der Freiheitseinschränkung, sondern aus Fragen der Sensibilität gegenüber seinen Mitmenschen Masken im öffentlichen Verkehr getragen hat, sobald man nur den Hauch der Befürchtung hatte, dass man andere Leute anstecken könnte. Und wenn man eben in einer solchen Virenlastlage ist, wie es jetzt gerade der Fall ist, dann kann man ja schon mal darüber nachdenken, richtig, wir haben aus einem ganz anderen Grund die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr eingeführt, aber haben wir nicht gerade eine Situation, in der eine besonders auch sehr breite vulnerable Gruppe, ich erinnere daran, dass fast keine Krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser mehr freie Betten haben, dass wir deswegen um der Kinder willen da nochmal vielleicht uns überlegen könnten, tragen wir nicht freiwillig eine Maske und das dann auch von Staats wegen nicht gesagt wird, ja, wir, klar, wir heben die Pflicht auf und ach ja, ihr könnt ja die Maske noch tragen, sondern dass man wirklich sehr, sehr deutlich macht, wie sinnvoll das Ganze ist. Das vermisse ich vollkommen, denn der Staat hat ja nicht nur zu regeln Freiheit, Nichtfreiheit, sondern er kann auch gutes Verhalten bewerben und das vermisse ich vollkommen.
Ja, wobei man sich da ja auch drüber streiten kann, ob das dann Aufgabe des Staates ist. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, oder ob nicht. Und ich glaube, da haben wir das Bild im Moment gar nicht, ob nicht eben freiwillig jetzt die Menschen, die Erwachsenen eben aus einer persönlichen Solidarität heraus die Maske einfach anlassen. Also kann man das denn jetzt überhaupt schon sagen, dass die jetzt massenhaft so weggelassen wird?
Also was Sie jetzt als Alternative dargestellt haben, ist ja möglicherweise gar nicht unbedingt eine Alternative. Ich erinnere nur daran, es sind immerhin auch staatliche Institutionen, dass wir so etwas haben wie Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das sind ja staatliche Institutionen und die können natürlich für ein bestimmtes Verhalten werben. Auch das Gesundheitsministerium kann dafür werben. Und vielleicht müssen wir aus dieser puren Opposition unbedingt rechtlich gebotene Pflicht oder sonst gar nichts herauskommen. Und das, glaube ich, könnten eben auch tatsächlich Institutionen, das können auch Medien, das können auch zivilgesellschaftliche Organisationen, beispielsweise, warum nicht die Kirchen, warum nicht die Gewerkschaften, die ja eben eigentlich auf ihren Fahnen eine Solidarität mit den Schwächeren stehen haben, darauf hinzuweisen, dass wir weiterhin in einer Situation sind, in der wir hochvulnerable Gruppen haben und wo man ja von einem Schwarz-Weiß-Denken weggehen soll und viel, viel stärker daran erinnern sollte, was es an Solidaritätsmöglichkeiten gibt. Aber wie gesagt, das können auch zum Teil staatliche Organisationen sein.
Sollten die Kinder selbst dann auch wieder Maske tragen oder sollte das bei den Kindern dann wieder angeordnet werden? Das ist ja auch nochmal ganz besonders kontrovers, weil wir viel darüber gehört haben, wie die Kinder leiden, wie sie auch zum Beispiel die Grundschulkinder mit den Masken auch so am Spracherwerb gehindert werden. Es wäre natürlich schon der logische allererste Schritt zu sagen, Masken schützen ja, Kinder setzt mal Masken auf.
Ich glaube auch, wir sollten erstmal diesen Maskendiskurs, und zwar von allen Seiten, aus so einer, ich will mal sagen, aus so einer identitätspolitischen Ecke rausbekommen. Mir geht es hier wirklich pragmatisch betrachtet um den Schutz vulnerabler Gruppen. Und das heißt, überall dort, wo Maske nicht sinnvoll ist, also beispielsweise eben im Freien, dort, wo gut gelüftet werden kann, sollte man jetzt hier nicht zu so einer konfessionalistischen Anmutung kommen. Das ist das eine. Das andere ist, was ich sagen würde, in der Tat wissen wir, wie wahnsinnig wichtig gerade im Bereich der jungen Menschen der und übrigens auch der Hochbetagten der leibliche Ausdruck ist. Das heißt, Gesten erleben, erfahren, deuten können im Unterricht, im Sprachunterricht, gerade bei den vulnerablen Gruppen, beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund, ist es so wichtig, dass das offene Gesicht da ist. Von daher würde ich immer sagen, das wäre wirklich die letzte Variante. Und als erstes würde ich eben auch, selbst um jetzt nochmal zu zeigen, dass es mir um Pragmatik geht an der Stelle, sagen, es geht doch um enge Räume. Das heißt, ein super enges, volles im Weihnachts-Adventsgeschäft sich befindliches Einkaufszentrum. Ja, da sollte man doch eher eine Maske tragen als in einem super leeren Zug abends um 23 Uhr. Ja, also da eben auch eine Sensibilität zu haben oder dann eben wirklich morgens in einem vollen Pendlerzug oder in der U-Bahn da zu sagen, man schützt andere, man schützt sich, man schützt vor allen Dingen Kinder, wenn man an der Stelle die Maske aufsetzt. jetzt? Also wenn man so ein bisschen so ein Stufenschema versucht zu verfolgen und das eben auch bewirbt, da wäre doch einfach schon wahnsinnig viel getan. Und wenn man das vielleicht auch in der Politik so umgesetzt, ich spreche natürlich jetzt hier gerade von Bayern, dem Bundesland, in dem ich mich befinde, dann hätte ich das irgendwie auch als differenzsensibel erachtet und nicht so nach dem Motto, so jetzt kurz vor Weihnachten machen wir allen ein Geschenk und jetzt seid ihr alle frei. Was für ein Freiheitsbegriff ist das?
Ich kläre das jetzt nochmal auf, auch weil wir im Vorgespräch gesagt haben, das ist ungeheuer wichtig, das auch klar zu trennen. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit nicht über die Maske im Corona-Kontext, sondern wir haben jetzt uns so intensiv über dieses Maskenthema gebeugt, einfach weil wir in der Pandemie ja gelernt haben, was gegen die Infektionen hilft, was hilft, die Infektionsketten zu unterbrechen und dass es dann eben naheliegend ist, wenn jetzt diese Atemwegsinfekte grassieren, dass man dann auch wieder auf die Maske kommt. Jetzt haben wir da ganz schön lange drüber gesprochen, für meinen Geschmack vielleicht einen Tacken sogar zu lange. Lassen Sie uns noch auf diesen großen Bogen kommen, den Sie am Anfang ja schon geschlagen haben. Generell der Umgang mit der jüngeren Generation. Es gibt diesen alten Satz, der ja auch überhaupt nicht, finde ich, an dem man überhaupt nicht rütteln kann, dass es keinen Sinn ergibt, die Jüngeren gegen die Alten auszuspielen. Aber wenn man diese Debatte so führt, ist man da nicht automatisch in dieser Gefahr?
Ich würde es mal so formulieren, liebe mittlere und ältere Generation, wenn ihr glaubt, dass ihr, weil ihr in der Mehrzahl seid, euch durchlavieren könnt mit Verhalten und auch politischen Entscheidungen, die so wenig Sensibilität für die jüngere Generation haben, dann werdet ihr euch täuschen, dann werdet ihr euch, und jetzt bringe ich ein ganz schnödes Argument, werdet ihr euch irgendwann ins eigene Fleisch schneiden. Denn am Ende sind es eben dann doch die Jüngeren, die irgendwann die Rente finanzieren, sind es die Jüngeren, die irgendwann auch einem, sag mal, den Hintern abputzen und die dafür sorgen, dass man auch ein gutes Rentendasein dann noch führen kann. Das ist ein ganz schnödes Argument und mir wäre es viel lieber, wenn man einfach sagen würde, wir auch als ältere, älter werdende Generation profitieren einfach davon, dass wir jüngere Generationen haben, unsere Kinder und Kindeskinder haben, die auch ein gutes Leben haben. Das ist mir persönlich, muss ich sagen, ein inneres Anliegen. Und dafür bin ich sehr gerne bereit, auch auf manche vermeintliche Superlebensqualitäten zu verzichten, weil mir meine Kinder und Kindeskinder einfach sehr wichtig sind.
Ja, wobei ich einmal noch gegenhalten würde, wenn das jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant ist. Sie haben es gerade schon gesagt, ich glaube, wir sind beide so ungefähr mittelalt. Meine Eltern sind noch Kriegskinder gewesen, also die haben wirklich dieses unmittelbare Leid des Kriegs erfahren, die Hungererfahrung dort. Wir schauen in die Ukraine, wir sehen dort auch dieses Leid, das da ja auch die Kinder erleben, wenn man jetzt hier bei uns in unserem reichen, friedlichen Deutschland, wenn man dann immer nur darüber spricht, was für Zumutungen diese Jüngeren da jetzt auszuhalten haben, stimmen die Maßstäbe dann?
Naja, man findet ja auf der Welt, und das war auch schon vor dem Ukraine-Krieg so, immer Menschen, denen es signifikant, übrigens auch durch alle Generationen, schlechter geht. Das ist so ein, wie nennt man das, Whataboutism-Argument, dass man sagen würde, guck doch dahin und deswegen muss ich mich doch gar nicht so anstrengen. Sondern für mich ist tatsächlich der Maßstab in unserem Lande, wie geht es uns im Durchschnitt, was ist uns jetzt auch der mittleren und älteren Generation alles vergönnt. Und für mich ist schon auch eine Triebfeder meiner persönlichen Lebenseinstellung, dass ich nicht möchte, dass hinterher meinen Kindern und Kindeskindern es signifikant schlechter geht, als es uns geht. Das ist mir ein inneres Anliegen. Und ich glaube, dass es eigentlich sehr vielen Menschen auch so geht. Und wir brauchen, glaube ich, auch, und wir müssen vielleicht als Gesellschaft noch viel stärker das Signal in die Politik hineinsenden, zu sagen, Politik, bemüht euch tatsächlich dieses Anliegen, was fast alle Menschen haben, die Kinder und Kindeskinder haben, auch in die Tat umzusetzen. Ich glaube, da wären viele bereit, Opfer zu bringen. Und das sind doch gar nicht die Wahnsinnsopfer. Ja, also ob ich jetzt wirklich, meine Güte, 120 oder was auf der Autobahn fahre und nicht mehr 250 oder irgendwie so etwas. Ja, da werden immer Boheis draus gezimmert. Und gleichzeitig werden so wichtige Güter auch gerade für die jüngere Generation aufs Spiel gesetzt.
Der Appell heute in der Tag von Professor Peter Dabrock. Haben Sie sehr herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Kost ja nichts. Das ist der klassische Irrtum, dem ich selbst auch immer wieder zum Opfer falle. Wenn ich ein vermeintlich kostenfreies Angebot im Netz nutze, wenn ich zum Beispiel was google, muss ich natürlich keinen Euro oder Cent für bezahlen, aber ich bezahle ja mit meinen Daten. Und die Daten, der Umgang mit den Daten, das ist auch das Thema, das dieses Mal im Mittelpunkt des Digitalgipfels der Bundesregierung steht. Und dazu hat Digitalminister Volker Wissing heute Morgen das gesagt.
Was wir für eine erfolgreiche Datenökonomie ganz besonders brauchen, sind Mut und Offenheit für mehr Datennutzung. Oder anders gesagt, wir brauchen eine neue Datenkultur.
Und unseren Fachmann im Hauptstadtstudio, Johannes Kuhn, habe ich vorhin gefragt, was genau damit gemeint ist mit einer neuen Datenkultur.
Es ist ein bisschen klischeehaft, aber es stimmt tatsächlich, die europäische Kultur ist eher eine Datenschutzkultur. Wir erinnern uns an die Datenschutzgrundverordnung, die wir jeden Tag erleben, wenn wir mit dem Browser unterwegs sind und irgendwelche Cookies ablehnen oder zustimmen müssen. Meine Daten gehören mir, ich will wissen, was damit passiert. Facebook soll die auf keinen Fall bekommen oder nur, wenn dann in Einwilligung. Ja, was die Bundesregierung und die Wirtschaft möchte und was auch tatsächlich für die Volkswirtschaft wichtig ist, ist eine Datennutzkultur. Denn keine Volkswirtschaft wird ohne das Nutzen von Daten künftig auskommen. Also ich kann zum Beispiel als Maschinenbauer keine Maschinen mehr verkaufen, wenn ich keine Software hinten dran habe, die zum Beispiel die Prozesse optimiert oder mir auf die Minute genau sagt, wie lange ich jetzt eine Maschine pausieren muss. Ja, also dieses, was man als Software as a Service kennt, und da gibt es eben aus Deutschland relativ überschaubare Angebote bislang.
Also das heißt, die Unternehmen brauchen im Prinzip auch, wie ja die US-Unternehmen, die sie auch längst absaugen, massenhaft bräuchten auch deutsche Unternehmen mehr von unseren Daten.
Sie haben sie sogar schon, sie nutzen sie nur nicht, weil bei jedem Produktionsprozess entstehen Daten. Nur die Frage ist, sammle ich die? In welchem Format sammle ich die und was kann ich damit tun? Wir reden ja im Moment viel über künstliche Intelligenz. Das ist ja de facto nichts anderes als eine große Rechenkraft, die Muster erkennen kann und dann eben auch in den Prozessen Muster erkennen kann, zum Beispiel, warum ein Produkt nicht funktioniert. Das geht für eine US-Firma wie Netflix, die solche Daten nutzt, weiß, wer welche Serien anguckt, wann abgeschaltet wird, wann zurückgespult wird, die daraus quasi neue Produkte machen und sich auch strategisch überlegen, wo es hingeht. Das geht eben für den deutschen Mittelstand nicht, weil eine Mittelstandsfirma alleine ist oft nicht genug. Deswegen ist der Auftrag der Bundesregierung oder die Anregung der Bundesregierung, hey, schließt euch doch zusammen, überlegt, wie ihr diese Daten austauscht. Und dann profitieren am Ende des Tages alle davon. Das gibt's noch nicht so oft. Es gibt ein Beispiel, was jetzt, sage ich mal, eher in die Praxisreife kommt. Das ist Catena X. Das ist das Ganze, das ist ein Datenraum für Automobilhersteller. Da haben BMW und SAP sehr Druck gemacht, das Ganze umzusetzen. Und tatsächlich geht es da bei Catena X darum, dass ich die Lieferkette und die Wertschöpfungskette komplett digital abbilde. Also ich weiß zum Beispiel, das und das Teil, ein Airbag ist kaputt wegen eines Teils, dann wird es durchgegeben, wenn es dann mal eben implementiert ist, dann wird es durchgegeben und alle anderen Autohersteller, die diesen Airbag verbaut haben, kriegen dann automatisch, wissen ganz genau, in den und den Autos ist das drin, da muss ich eine Rückholung machen und zwar deutlich schneller, als wir es jetzt haben. Oder das Stichwort heißt Predictive Maintenance, das macht zum Beispiel ThyssenKrupp mit seinen Aufzügen, die tracken schon, wie lange braucht es zum Schließen, wie schwer ist die Last, die gefahren wird und sorgen dann dafür, dass sie nicht erst eingreifen müssen, wenn der Aufzug mal kaputt ist, sondern schon bei bestimmten Signalen merken, okay, der könnte bald kaputt gehen. Da schicke ich jetzt mal jemanden hin, der etwas repariert und vielleicht viel, viel weniger dafür an Aufwand braucht, als jemand, der erst kommt, wenn der Aufzug tatsächlich steht. Und das sind diese Szenarien, die dahinter stehen. Also de facto Daten nutzen, um effizienter zu werden, um besser zu werden und auch um Innovation voranzubringen.
Aber bei den Datentypen, die du jetzt geschildert hast, um es jetzt vielleicht auch mal ein bisschen technisch zu sagen, ist es denn da wirklich so, dass der deutsche Datenschutz da davor steht? Denn es geht ja um Daten, die dann, wenn ich dich richtig verstehe, wenn da erfasst wird, wie oft ein Fahrstuhl fährt, die sind ja dann gar nicht personalisiert.
Genau, die personenbezogenen Daten sind nicht das Problem. Da geht es eher, wie gesagt, um eine Frage der Kultur. Was aber tatsächlich dann zwischen den Firmen, und da sind wir zum Beispiel bei Catena X jetzt auch noch nicht so weit, dass die alle miteinander Verträge haben, wie sie Daten teilen, weil da haben wir sowas wie die Datenschutzgrundverordnung, die da relativ, sage ich mal, bei sobald es halbwegs personalisiert wird, sehr, sehr enge Grenzen setzt. Und da ist die Frage, wie kann man das rechtlich so machen, dass die Firmen keine Probleme mehr haben oder das juristisch irgendwie tausendmal prüfen müssen, nur weil sie irgendwie einen Datensatz an eine andere Firma geben. Und da ist es tatsächlich so, dass wir eher im Moment in der Falle sind, das komplexe Datenschutzengagement, das wir haben, dazu führt, dass eine große Unsicherheit da ist und tatsächlich auch im Konkreten eine rechtliche Unsicherheit existiert.
Okay, und jetzt sollte dieser Digitalgipfel ja von einem Strategiepapier flankiert werden, woraus dann jetzt aber doch nichts geworden ist. Woran lag das?
Ja, die Datenstrategie sollte Volker Wissing heute vorstellen, hat nicht geklappt. Die Frage, was kann der Staat tun, damit die Daten besser austauschbar werden, besser fließen, da gab es Kritik in anderen Ministerien, zu Wirtschaft bezogen, zu wenig Gemeinwohlbezug. Denn tatsächlich, wenn wir über solche Sachen wie Open Data reden, also der Staat hat ja auch bestimmte Daten, die nicht personenbezogen sind, die aber sehr interessant sind und auf die man zum Beispiel jetzt im Verkehrsbereich auch neue Geschäftsmodelle aufsetzen kann. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, da gibt's eine Buslinie, die fährt immer zu spät, vielleicht stelle ich da zum Beispiel mein Taxi hin. Sowas. Solche Dinge kann man sich da vorstellen, aber die Datenstrategie war letztendlich noch nicht reif genug. Das ist kein gutes Zeichen, sage ich mal, nach einem Jahr, die man im Amt ist, was drin gestanden wäre. Es wäre eben um Strukturen gegangen, da braucht es ja dann auch eine Cloud-Infrastruktur. Auch bei den eigenen Daten, wenn ich zum Beispiel Medizindaten habe und sage, Moment, ich möchte aber, dass das für die Krebsforschung genutzt, ich bin Krebspatient und möchte, dass das für die Krebsforschung genutzt wird, möchte aber sicher gehen, dass bestimmte Informationen über mich nicht weitergegeben werden. Da soll es dann Datentreuhänder geben. Also die übernehmen das dann für mich, kriegen sozusagen einen Datensatz von mir und geben nur einen Teil dann entsprechend an die Forschungseinrichtungen oder wer auch immer darauf zugreifen möchte, weiter. Natürlich aggregiert, dass ich nicht mehr erkennbar bin. Auch das muss natürlich eine Vertrauensstelle da sein. Geht um die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch um die Frage, haben wir genug Leute in Wirtschaft, in Wissenschaft, in Zivilgesellschaft, in der Verwaltung, die überhaupt wissen, was das bedeutet? Da sind wir wieder bei der Datenkultur.
Ja,
und absolut. Natürlich, der Staat muss natürlich am Ende des Tages auch die Daten freigeben. Stichwort Open Data.
Ich bin jetzt ein bisschen drüber gestolpert. Das ist natürlich alles total interessant, was du erzählst. Aber dass dieser Digitalgipfel sich so auf dieses Thema Daten fokussiert, obwohl es doch beim Thema Digitalisierung noch 7 Trilliarden andere wirklich Megabaustellen gibt. Hast du die Prioritätensetzung verstanden?
Ja, die Prioritätensetzung ist ja auch nicht neu. Also man hat dieses ganze Datenthema schon seit 5 Jahren auf dem Schirm, kommt aber selten in die Praxis. Und das ist natürlich immer das Problem. Wird gerne als Bonmot verwendet oder als Stichwort beim Digitalgipfel. Wir haben kein Erkenntnisproblem in Deutschland, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da ist die Frage, ob es besser wird, wenn man weiter solche Veranstaltungen macht und nicht wirklich ins Machen kommt. Die Praxisprobleme sind ganz klar. Digitale Verwaltung, Ende des Jahres sollten eigentlich 575 Leistungen für Bürger und Firmen online verfügbar sein. Also, dass ich online Dinge beantragen kann. Ist nirgendwo flächendeckend ausgerollt.
Sag mal, was ist so für Dinge gewesen wären?
Zum Beispiel so Sachen wie online meinen Führerschein zu beantragen oder meine Hochzeit oder Kindergeld, dass ich das bekomme. Das gibt schon in manchen Ländern, aber es ist eben noch nicht komplett ausgerollt, dass es das überall geben würde. Soweit sind wir halt noch nicht und ganz viele andere Länder, nicht ganz viele, aber einige andere Länder sind soweit. Die haben es aber auch teilweise einfacher. Großes Beispiel immer Estland, die konnten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bei 0 anfangen. Und die sind natürlich viel kleiner. Und bei uns sind eben sowohl die Datensätze als auch die Prozesse, das ist alles auf Länder, Bund und Kommunen verteilt. Und daraus jetzt was zu machen, versucht man seit Jahren und es geht seit Jahren nicht voran.
Und dann dieses andere große Nervthema, auf das wir ja eigentlich immer kommen, wenn wir über die Digitalisierung sprechen. Ist denn jetzt jede Milchkanne digital angebunden?
Ja, bei weitem noch nicht. Der Glasfaserausbau wird schneller. Aber zum Beispiel ist es wieder so, in diesem Jahr gab es ein Förderprogramm für die Kommunen, die sagen, es lohnt sich nicht wirtschaftlich auszubauen. Wir warten nicht, bis jemand auf uns zukommt, sondern wir machen dasselbe. Das ist jetzt ausgelaufen. Eigentlich soll es nächstes Jahr bruchlos weitergehen, aber bis man die Förderrichtlinien von Seiten des Digital- und Verkehrsministeriums bereitstellt, wird es auch wieder März, April werden. Das heißt, ich kann dann erst wieder im nächsten Mai wahrscheinlich Förderung beantragen als Kommune, und sowas sorgt natürlich für Frustration. Plus diesen Irrsinn, den wir in der Praxis haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass vor meiner Tür jetzt ein Glasfaseranbieter steht und eine Leitung legt und Glasfaserkabel im Boden legt, und dann kommt vielleicht ein paar Monate später noch einer und legt noch ein Glasfaserkabel, weil es gibt eben keine Regeln, dass Anbieter B das Glasfaserkabel von Anbieter A benutzen darf. Mhm. Und so läuft das Ganze auf einem sehr, sehr gemächlichen Niveau. Und man muss auch sagen, dass die Ampel es trotz dieses Versprechens Fortschrittskoalition nicht geschafft hat, dem Ganzen Dynamik zu geben. Und es gibt auch in der Ampel niemanden, der verkörpern würde, dass da ein größeres Interesse daran besteht.
Und das war der Tag. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.